Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, ein neuer Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück heißt er. Und das probieren wir auch heute wieder, so ein kleines Kunststück aufleuchten zu lassen. Zu Gast ist Jonas Rossmeisel mit zwei weiteren Künstlerinnen, Träger des diesjährigen EHF 2010 Programms der Künstlerförderung der Adenauer Stiftung. Gegen 200 Bewerberinnen hat er sich durchgesetzt mit zwei anderen Kolleginnen noch. Alleine das ist schon eine Auszeichnung wert. Wir freuen uns sehr darüber, dass du bei uns bist. Und wer sich den Namen nicht merkt, dem ist nicht zu helfen. Was erwartest du dir denn von dem Stipendium, Jonas?
Primär Austausch. Ich glaube, ich bin in so ein breites Feld oder darf in dieses breite, gefächerte Feld der Stiftung eintreten und erhoffe mir Austausch mit vielen diversen Persönlichkeiten, mit denen man in Kontakt treten kann. Ich glaube, das macht auch eine Stiftung in gewisser Weise aus, junge Menschen zu fördern, die in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen Lust haben, hineinzuarbeiten und in gewisser Weise Gesellschaft zu verändern. Und ich hoffe, bisher war der Austausch ja schon sehr schön und ja, hoffe mir da einfach weiteren Austausch.
Lass uns ein paar oder einen kurzen Blick und ein paar Worte der Biografie zukommen. Mhm. Jonas lebt in Leipzig und in Düsseldorf und arbeitet in Uttenreuth. Mhm. Uttenreuth ist in Bayern.
Uttenreuth ist in Bayern, ja. Im Umland von Nürnberg und Erlangen am Rand der fränkischen Schweiz gelegen. Meine Produktions- und Schaffensstätte.
Das wäre meine Nachfrage gewesen, weil studiert hast du ja in Leipzig.
Leipzig, genau.
Du hast erst Wirtschaftswissenschaften studiert.
Ja, ja.
Was führte dich dazu und vor allem, was führte dich wieder weg davon zur bildenden Kunst?
Ich glaube, es gab schon immer eine entsprechende Faszination für das Geschehen der Wirtschaft als zentrales Bindeglied gesellschaftlichen Lebens und auch Sozietät. Und speziell die Wirtschaftswissenschaften und in Bezug auf die Volkswirtschaftslehre war, glaube ich, auch diese Faszination der Abstraktion schon anfänglich, dass man Gesellschaft betrachtet und abstrahiert, aber darin trotzdem in gewisser Weise aussagekräftige Bilder in gewisser Weise entwickelt. Ja. Und daher war für mich der Sprung auch in die Kunst gar nicht so erstaunlich, würde ich jetzt im Nachhinein betrachten, weil Welt, Menschen, Gesellschaft zu betrachten und darauf hin zu prozessieren, darüber nachzudenken und aber wieder ein gewisses Kondensat dieser Betrachtungen zu finden, ist natürlich dort meist in Zahlen oder Zukunftsausblicken gegeben, in den Wirtschaftswissenschaften oder der VWL. Das war dann der logische Schritt für mich, diesen Weg zu gehen, um mich darüber in der Skulptur zu nähern.
Und da bist du bei Sebastian Klemm, deinem Galeristen, gut aufgehoben. Eine wahnsinnig engagierte, sehr, sehr gute Galerie, die wir auch immer mit großem Interesse verfolgen, die Arbeit. Sebastian Klemm ist der Galerist. Die Galerie heißt Klemms und sie vereint spannende Künstler, unter anderem dem Clemens von Wedemeyer auch Peggy Booth. Mhm. Bei der du ja studiert hast.
Ja.
Das ist eine eher ungewöhnliche Kombination, in ein und derselben Galerie, der Schüler und die Lehrerin. Mhm. Erzähl uns mal, wie das so ist, wenn man...
Ich habe Peggy sehr viel zu verdanken, auch wenn wir Reibungspunkte hatten, weil unser Ausdruck nicht diametral gegenübersteht, aber das Medium ein gänzlich anderes ist. Und Peggy in meinen Augen eine sehr, sehr relevante Praxis im Bereich der Fotografie hat. Und das für mich auch ein Abarbeiten an ihrer Praxis war, ohne dass ich selber einen bildlichen oder fotografischen Ausdruck in meinen Arbeiten ausführe. Und demütig. Ich begegne ihr mit großer Freude, aber auch das Verhältnis des Schülers ist auch selbst im Kollegialen in der Galerie noch stets erhalten. Ich lasse mir gerne noch was sagen.
Das ist gut und das wird Peggy Booth auch freuen, sicherlich. Damit sind wir schon bei deiner Arbeit angelangt. Bei Sebastian Klemm bespielst du die neuen Räume. Ziemlich spektakulär, muss man sagen. Irrsinnig inszeniert und man kommt an bestimmten Arbeiten nicht vorbei. Und deshalb müssen wir uns auch ein bisschen dem zuwenden, was wir eigentlich sehen in der Galerie. Vielleicht skizzierst du unseren ZuhörerInnen mal den ersten Raum, in den man kommt, wenn man die Galerie betritt und auf eine, ich sage jetzt mal laienhaft, LED-Videoarbeit schaut, die zur Leipziger Straße oder von der Leipziger Straße heraus.
Da nimmst du ja den eröffnenden Blick vorweg, genau. Man betritt die Räume durch ein sehr flaches Treppenhaus, einem 70er Jahre sozialistischen Bau der DDR und betritt einen Raum, in dem sich die Decken erhöhen und wird in einer leichten Dunkelheit hin zum Fenster bewegt, wo es zwei Blickrichtungen gibt oder zwei Möglichkeiten, wohin sich der Blick wenden kann. Es ist entweder das Treiben auf der Leipziger Straße, Menschen, die vorbeigehen, Ströme an PKWs, LKWs und die Konzentration doch im Raum eine LED-Videowand, ein Display, was man normalerweise natürlich aus der Werbetechnik oder auch von Massenveranstaltungen eher kennt, dort aber keine Abbilder zu sehen sind oder Bewegungen zu sehen sind, die erstmal menschlich wirken, sondern man ist erstmal mit einem wissenschaftlichen Bild konfrontiert, mit den grundlegenden Farben, die im Farbbereich dieser LEDs liegen. Und dort entwickelt sich nach relativ kurzer Zeit erst, ich habe es gestern nebenan gehört, man denkt erst vielleicht an ein Ballett, an tanzende Menschen, aber in einer Kürze der Zeit entwickelt sich oder stellt sich das Verstehen gegenüber den Bewegungen von Strichmännchen in Farben ein, die sich schwerste körperliche Gewalt gegenseitig zuführen.
Dadurch entsteht eine irrsinnige Spannung, eine Ambivalenz auch, die ja Voraussetzung für das Funktionieren von Kunst auch ist. Das ist eben so spielerisch, was sich da tut auf dieser Wand. Deshalb leuchtet mir der Begriff des Balletts auch ein. Allerdings läuft das ja fremdgesteuert, wenn man sich das anguckt. Und dieses spielerische Moment verflüchtigt sich auf eine ganz geheimnisvolle Weise. Und stattdessen kommt etwas ganz Brutales zum Vorschein.
Genau, um vielleicht den Prozess ein wenig zu beschreiben, wenn dafür Zeit ist. Es handelt sich dabei um die Grundlage dieser Arbeit, besteht aus einer Sammlung von Gewaltszenen, die sich sowohl einerseits im sagen wir mal, Korsett des Sportes entstammt, eine Sportrichtung, die nach dem Boxen immer populärer geworden ist, der Martial Arts, eine zu Teilen grenzüberschreitende Sportart, was die Gewalt anbelangt, und demgegenüber sind Videomitschnitte aus dem öffentlichen Raum, die bei Gewalttaten zustande kommen. Und die jeweiligen Aufnahmen haben eines gemeinsam, sie überschreiten einen Moment, in dem die Gewalttäter in gewisser Weise noch die Gesellschaft und das Opfer sehen, sondern es liegt jemand am Boden und es wird trotzdem nochmal weiter darauf geschlagen. Und diesen Moment, diese Überschreitung einer gewissen Form der Gewalt, in diesem Moment fehlt das Außenbild. Es gibt nicht mehr den Begriff von Gesellschaft, Vulnerabilität, der Verletztheit des Opfers, sondern es entwickelt sich ein gewisser Strom der Gewalt. Und dort verschränken sich eigentlich eine Sportart, die als Spektakel in der Öffentlichkeit gefeiert wird und sehr viel Aufmerksamkeit gegenwärtig bekommt, mit eben der Brutalität von Straßengewaltszenen. Aber man Und in diesem Prozess, anstelle einfach nur diese Szenen zu zeigen und sie gegenüberzustellen, war der Prozess eine Entleerung dieser Bilder. Also die Bewegungen, die da vorkommen, war ein Prozessieren dieser Bilder, um aus, wo Erkennungsmerkmale sonst in den Bildern wären, eine Abstraktion dieser Gewaltszenen zu finden, indem man nur noch die Bewegungen der Akteurinnen und Akteure zeigt.
Das finde ich so interessant, dass dieses Tableau mit dem konkreten Hintergrund plötzlich eine abstrakte Qualität bekommt, auch ästhetisch eine abstrakte Qualität bekommt. Diese Strichmännchen, Piktogramme könnten sonst was sein. Da sieht man dann doch, dass diese formale Lösung für dich ganz wichtig ist.
Ein sehr, sehr wichtiger Moment, weil im alleinigen Zeigen von Gewalt gibt es so viele eigene Ängste, Rückbezug zur eigenen Biografie vielleicht, oder man arbeitet sich an Erkennungsmerkmalen der einzelnen Persönlichkeiten ab, und in diesem Moment der Abstraktion war es zumindest für mich, da kam dieser Moment des anderen Verstehens von Gewalt hervor, weil man diese Konflikte, die möglicherweise zwischen diesen Figuren, diesen bewegenden Figuren herrschen, anders begegnen kann und diese Form der Gewalt noch nicht konkret kontextualisiert ist. Ja. Und dort kann man diesen Bewegungen ein anderes Verstehen einer Bewegung. Also es geht auch um die Normalisierung von Gewalt und auch die Normalisierung von
auch Bagatellisierung?
Nein, Bagatellisierung. Ich glaube, das ist eine starke Differenz zwischen Bagatellisierung, Bagatellisierung und Normalisierung, weil das Abstumpfen mit dem Konsumieren gewalttätiger Bilder relativ schnell eintritt. Und ich hoffe, dass in dieser Arbeit ein längeres Ausharren möglich ist, um sich diesen Bewegungen näher und eine analytischere Ebene dem gegenüber zu setzen.
Also, dass dir das gelingt, bin ich ganz sicher. Auch gerade vorne sozusagen als erster Eindruck im Entree, wenn man so will. Und du hast es jetzt schon angedeutet, es sind im Hinblick auf die Medien sehr unterschiedliche Medien, die du benutzt. Wie geht denn die Arbeit praktisch los? Siehst du oder beschäftigst du dich mit einem Inhalt? Wirst du irgendwo sensibilisiert, überrascht? Wird deine Neugierde geweckt durch eine theoretische, intellektuelle Fragestellung? Oder gehst du umgekehrt, denn die Form und die Ästhetik und die Oberfläche spielen eine große Rolle, gehst du eher umgekehrt von der Form aus?
Ich gehe in der Schnittmenge zwischen Form und Inhalt an die Arbeiten daran. Manchmal sind es Sehnsüchte, oftmals die Sehnsucht des Verstehens gegenüber Beobachtungen und Sachverhalten, denen ich begegne. Und die Arbeiten in sich sind für mich in gewisser Weise auch in der Herangehensweise. Am Anfang stehen für mich offene Fragen und ein Nichtverstehen. Und möchte mir eigentlich ein eigenes Verständnis über den Prozess in gewisser Weise erarbeiten und habe dann im besten Fall ein Kondensat, eine Verdichtung an Material, Informationen in den Arbeiten vorliegen, wo für mich, es sind keine Antworten, aber es sind zumindest ein Konglomerat an Wegen hin zum Verstehen, die für mich in den Arbeiten gegenüberstehen.
Ja. Es sei mir erlaubt, dich kurz zu zitieren mit einer Ortsbestimmung deiner Arbeit. Du schreibst, ich produziere Skulptur unter dem Vorbehalt, dass nicht Bilder einer anderen Welt, sondern die Unmittelbarkeit des Objekts eine solche verwirklicht. In dieser Praxis operiert Skulptur in der Verschränkung der Zeit, bricht mit der Totalität der Perspektive und verkörpert die Beweglichkeit des Wertes. Das ist sehr ambitioniert und sehr schön formuliert. Aber es ist eben auch nicht aber, sondern und es ist ein klares Bekenntnis zur Skulptur. Was kann die Skulptur, was die Malerei nicht kann, Jonas?
Ich glaube, das ist natürlich eine sehr, sehr weite Fragestellung. In meiner Praxis, wie ich Skulptur verstehe, kann das Objekt im Raum einerseits freier operieren, im Sinne dessen, dass die Direktionalität des Bildes, der Gefasstheit wieder im Wahrnehmen der Betrachterin, dem Betrachter zugeführt wird, also natürlich die Bewegung, aber sie kann nicht nur abbilden, sondern sie realisiert auch eine Materie, die sowohl Vergangenheit in sich tragen kann, als auch als Artefakt einer Zukunft mit daherkommen kann. Und
warum gelingt das der Malerei nicht, in deiner Sicht?
Warum gelingt das der Malerei nicht? Ich würde ansetzen an dem Moment der Wahrnehmung, weil wir sind in einer Welt, in der Bilder auf uns stetig hinein oder durchströmen, Bilderflüsse. Und über das Bild, es gibt sehr viel Agency im Englischen, was in Bildern ausgedrückt werden soll. Und wir haben gewiss auch Immunität, glaube ich, oder ich selber im Wahrnehmen von Bildern geschaffen, dass man über die Überfütterung, durch das Überangebot. Und dadurch startet man, glaube ich, zumindest wenn ich Bilder betrachte, immer schon in einer gewissen Voreingenommenheit, weil man ein Modus der Wahrnehmung aus den Bilderwelten, den kommerziellen Bilderwelten mitnimmt und unter diesem Vorbehalt das sieht. Das kann man auch loslösen, aber dementsprechend habe ich auch, wie gesagt, versuche ich in der Skulptur einen Moment zu schaffen, in dem die Wahrnehmung sich loslösen kann von dieser Geprägtheit unserer Wahrnehmung. Ich glaube, das ist auch am untersten Punkt angesetzt in der Erwartung meiner eigenen Praxis, auch mir gegenüber Wahrnehmungsmomente zu schaffen, die herausbrechen aus den sonstigen Momenten, wie wir Bilder und Objekte, Dinge, die Dingwelt konsumieren und distribuieren.
Ist es nicht so, dass die Skulptur allein, weil sie eben räumlich positioniert wird und umschreitbar sein soll, wenn wir klassisch vorgehen, dass die Skulptur dadurch so einen Appeal, eine Anziehungskraft hat, die Malerei als wissenschaftlich gesehen Flachware an der Wand nicht erreichen kann?
Ja, das definitiv, dass die eigene Bewegungsfreiheit und die stetige Veränderung des Objektes vorgenommen werden können und Brüche sich nicht auf einer linearen Ebene ergeben, sondern auch im Perspektivwechsel diese Brüche und Konflikte auch in Skulpturen auftauchen können und dadurch allein ein multiperspektivisches Spiel innerhalb einer gefassten Entität sich entwickeln kann in der Wahrnehmung. Auf der anderen Seite, der Skulptur natürlich auch, sie ist natürlich keineswegs losgelöst von den Wahrnehmungsprozessen, weil ich auch in meiner eigenen Praxis viel mit Oberflächen am Ende arbeite, nebst der informationellen Tiefe, die in den Arbeiten steckt. Aber man dort eben auch einerseits immer wieder mit vertrauten Momenten konfrontiert sein kann, mit Wertzuschreibungen, die man aus, sagen wir mal, dem Design oder aus der Konsumwelt kennt, aber eben dort auch diese Vertrautheit brechen kann und in Konflikt oder in Diskurs mit weiteren Momenten innerhalb dieser Arbeiten setzen kann.
Deutlich komplexer nochmal und dadurch auch schwieriger und streitbarer ist eine Arbeit, die wir in dem Raum finden, in dem mehrere skulpturale Arbeiten positioniert sind, die übrigens aber auch, das sei an dieser Stelle gesagt, alle für sich isoliert bestehen und sich nicht abschleifen. Das ist ja eine große Qualität, die es braucht, dass man die Dinge im Ortsbezug sieht und eben aber auch isoliert für sich, allein für sich stehend. Ja, und da treffen wir auf eine Arbeit, die ein Geheimnis in sich zu bergen scheint. und uns auf eine ganz merkwürdige Weise irritiert. Im Zentrum des Raums liegt auf dem Boden eine Skulptur, die, ich sag's jetzt mal, an einen Sarg erinnert.
Ja.
Da musst du uns etwas zu erklären und erzählen.
Sie liegt in der Mitte des Raumes und ist dort nicht weiter beleuchtet, sondern liegt ruhig am Boden. Erinnert einen Sarg, der Entstehungsmoment dieser Arbeit lag in einer Begegnung mit einem Überrest eines Experimentes der Teilchenphysik aus CERN in einem französischen Museum, wo ein Teil eines Detektors ausgestellt war, der dafür verantwortlich war, Z- und W-Bosomen, also das kleinste der Welt oder eines dieser kleinen Teile, die Welt zusammenhält, in gewisser Weise zu finden. Und ich bin diesem begegnet und man ist mit dem Objekt konfrontiert, was in seiner wissenschaftlichen Geschichte höchste Relevanz hat, aber man in der bloßen Begegnung mit diesem Objekt schwere Zugänge bekommt, das Bahnbrechenden dieses Momentes. Ja. Und was verbleibt, war der letztliche Ausdruck eines Sarges, ein Sarkophag, der bleibt. Und ich glaube, das fand ich einen sehr aufreibenden Moment, weil sich dieses Objekt nicht erschlossen hat, sondern eine ganz gänzlich andere, banale Form des Ausdruckes gefunden hat. Und in dieser Überlassenheit wurde daraufhin wurde es ganz oft abfotografiert und eine 1:1 Replik dieses Objektes aus dem Musée des Arts et Métiers in Paris hergestellt. Und es ist eine Rekonstruktion dieser Kammer. Und dort eingefasst ist etwas, was im ersten Blick eher medizinisch wirkt. Es ist Aluminium, Kunststoffe eingebettet auf einer in einem Bett in gewisser Weise, ein weiches Material. Und dort befindet sich ein verworfener Embryo, wie er aus Tiefkühlung herausgenommen worden ist, der dort eingebettet in diese UA1 Drift Chamber oder die Replik dessen eingelassen ist.
Es ist ziemlich verstörend. Wie bewahrst du dir die Nähe, die Distanz, natürlich nicht die Nähe, sondern die Distanz gegenüber deiner eigenen Arbeit?
Ich glaube, diese Verhandlung mit dieser Moment der Einbettung dieses verworfenen Embryos zu arbeiten, ist sehr, sehr schwieriger.
Ja.
Auf der anderen Seite denke ich, dass in den Stärken der Kunst oder das, was ich die Kunst herausnehmen kann, ist, wenn sie in gewisser Weise zu dieser Verantwortung steht, so etwas zum Ausdruck zu bringen, diesen Sachverhalt, der einer Vielzahl in der hunderttausendfachen Ausführung an Embryonen, eine Überproduktion der Befruchtung, die notwendig ist für die In-vitro-Fertilization, aber eben in Stickstofftanks dahin gehen. Und in Deutschland ist ja auch die wissenschaftliche oder die Forschung nicht erlaubt, damit zu arbeiten, was auch verständlich ist. Auf der anderen Seite ist das, verbleibt das in gewisser Weise in dem Schatten. Und ich denke, dass die Kunst einen Gesprächsraum darbieten kann, in dem man diesem Objekt begegnen kann.
Und diesen Gesprächsraum, den haben wir jetzt aufgemacht. Und man kann unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nur anempfehlen, sich diese Ausstellung anzusehen. Es gibt durchaus auch Arbeiten, die, finde ich, auch einen gewissen Humor haben. Das darf man vielleicht auch
Der Witz darf nicht vergessen. Nein. Ich denke, die Bandbreite an Emotionen
Genau.
Kriegt es abzudecken.
gilt es abzudecken und etwas anderes gilt es abzudecken. Das ist ein Begriff, den ich jetzt gelernt habe und mitnehme, nämlich das ist die Sehnsucht des Verstehens. Hast du ganz nebenbei formuliert, das finde ich wunderbar und fasst ganz viel zusammen von dem, was wir in dieser Ausstellung sehen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir wünschen dir viel Erfolg für diese besondere Schau. Wir wünschen Sebastian Klemm diesen Erfolg ebenso. Es ist das Schönste, wenn Galerist und Künstler, Galeristinnen und Künstlerinnen zusammen wachsen. Und deshalb viel Glück, alles
vielen
Gute.
Vielen Dank.
Und eine gute Zeit für das Stipendium. Es ist für uns natürlich eine ganz besondere Freude, an einer Kurve zu stehen, an der sich dann immer viel entscheidet. Denn nach der pekuniären Zuwendung kommt ja dann auch das Geschäft des Kontaktemachens und des Sich-Vorstellens und so weiter. All das wird Thema sein, aber vor allem die inhaltlichen Fragen unserer Zeit. Die Sehnsucht des Verstehens, das war Jonas mit uns hier in der Adenauer Stiftung. Und auf bald.
Bye-bye. Vielen Dank.
Das war wieder ein Kunststück. Der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.